Herzlich willkommen zu Inbindung, dein christlicher Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Unsere Vision ist es, Familien in eine tiefe Verbindung zu ihrem Kind, sich selbst und Gott zu führen. Wir unterstützen dich dabei mit unserem Expertenwissen aus Pädagogik, Bindungsforschung und Entwicklungspsychologie. Im Studio sind heute Andi Weber und ich, Julia Wanicek, und gemeinsam sprechen wir über das Thema Hexen, Einhörner und Co. Der Teufel im Kinderzimmer? Andi, voll schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, heute da zu sein.
Ist was ganz Besonderes, dass du da bist? Ich möchte es ganz kurz am Anfang erzählen, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, weil, Andi, du bist der Grund, wusstest du das, dass es Inbindung gibt?
Also gewusst habe ich es nicht, aber genau, ich habe ja eure Entwicklung so ein bisschen wahrgenommen und erzähl mal mehr.
Genau, also es war tatsächlich so, Andi, wir hatten damals, ich glaube über Facebook oder so, Kontakt zu dem Thema und du hattest mich gebeten, für deine Gemeindezeitschrift in NRW einen Artikel zu schreiben. Das habe ich getan und daraufhin haben sich Anna und Marina bei mir gemeldet.
Stimmt, stimmt.
Und wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe dann noch mit Sonja und Junita zusammen, die kamen dann auch noch dazu. Und ja, genau, daraus ist Inbindung entstanden, nur weil du mich mal gebeten hast, einen Artikel zu schreiben.
Ich weiß noch, es ging da, glaube ich, ums Schlagen der Kinder oder
ja,
so.
Ja, genau, ne? Ja, da hatten wir damals schon auf Facebook gesprochen und da hast du gesagt, schreib doch mal drüber einen Artikel.
Fand ich voll gut.
Ja, von dem her eine nette Anekdote am Rande. Schön. Aber genau, heute geht es wieder um ein heißes Thema. Mhm. Damals Schlagen. Heute, ja, Okkultismus könnte man das überschreiben. Und ich weiß, dass es in unserer Hörerschaft da eine ganz, ganz große Bandbreite an Meinungen zu diesem Thema gibt. Also manche Christen haben kein Problem damit, ihre Kinder an Halloween verkleidet durch den Ort zu schicken. Ist verkleiden, macht Spaß. Mhm. Andere hingegen würden ihrem Kind auch im Kindergarten jetzt kein Einhorn-T-Shirt anziehen. Also wir sehen, das ist eine riesige Spannbreite. Und wir versuchen, das Ganze ein bisschen einzuordnen, ein bisschen die Hintergründe zu erklären und auch von unserem eigenen Umgang damit zu berichten. Also fangen wir an. Wie wurde denn bei dir mit dem Thema in deiner Kindheit umgegangen?
Ja, das ist schon ein bisschen komplexer so. Ich bin so einem relativ konservativen Kirchengemeinde auch groß geworden, auch im konservativen Elternhaus. Und da war schon wirklich jede Form von Berührung mit Übernatürlichem oder alles, was so den Anschein von etwas Düsterem oder Bösem zu tun hatte, war direkt dämonisch und wurde direkt auch verboten. Mhm. Ja. So wie so eine Glocke irgendwie über einen gestülpt. Das habe ich aber als sehr befremdlich wahrgenommen. Mhm. So. Und dann auch später ein bisschen so rausgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, boah, das hat mir irgendwie nicht gut getan, dass dieses Thema so abgeschottet wurde von mir oder so auch geistlich so einseitig und angstbehaftet so vermittelt wurde.
Okay, was heißt rausgebrochen? Was hast du gemacht oder wann war das?
Also ich habe so gemerkt, dass mich das Thema, weil es irgendwie nie auch thematisiert wurde, außer es ist böse, es ist gefährlich, dass ich dann, als ich ein Jugendlicher war, irgendwie da voll in so eine Bubble gefallen bin. Und mich dann wirklich exzessiv damit beschäftigt habe, weil es mich so fasziniert hat, so dieses Böse, das Dunkle, das Okkulte, das Mystische. Das hat mich so fasziniert, dass ich da tatsächlich echt so drin gefangen war.
Mhm. Ja, okay, spannend. Ja, bei mir war es nicht ganz so krass jetzt wie bei dir. Also so eine Gegenreaktion hatte ich eigentlich nie. Meine Eltern sind auch erst später zur Kirche gekommen. Also ich weiß zum Beispiel, ich durfte die Schlümpfe anschauen. Mhm. Ich weiß noch, mein Papa war da nicht so begeistert auch. Und andere Sachen aber waren dann auch wieder ganz tabu. Also zum Beispiel Schlümpfe waren irgendwie so halb okay, aber Bibi Blocksberg ging gar nicht.
Ja, ja, die ist eine Hexe.
Weil die eine Hexe ist. Wobei, ja, wenn ich mir das jetzt manchmal anschaue, denke ich mir, okay, Schlümpfe haben schon manchmal krassere Szenen, wenn es um Okkultismus geht, als jetzt Bibi Blocksberg, die ganz oft einfach nur sich halt aus bedrohlichen Situationen rettet. Und ja, genau, aber genau darum geht's heute. Wie sollen wir damit umgehen? Heute erstmal in dem ersten Teil, wir machen zwei Teile, ein bisschen so die Hintergründe des Ganzen. Vielleicht wollen wir zu Anfang mal klären, was ist Okkultismus oder Mystik, was ist das eigentlich?
Also es gibt ja so unterschiedliche Ansätze. Es ist, also Okkultismus ist ja so aus dem Lateinischen, ja, dieses Okkultus ist ja erstmal was Verborgenes. Ja, mhm. Also der Begriff an sich ist ja erstmal nicht negativ. Mhm. Aber es gibt so aus unterschiedlichen Perspektiven, wenn ich so aus der Theologenperspektive komme, ist Okkultismus etwas eigentlich ganz stark Definiertes. Also nicht alles, was mystisch ist, ist auch okkult. Mhm. Ja. Von der Theologie her ist Okkultismus das Praktizieren von Dingen, die Gott erstmal nicht gefallen. Ja, Dinge, die mit Zauberei zu tun haben, mit Wahrsagerei, mit Totenbeschwörung. Ja. Also Okkultismus ist, wenn man es so runterbrechen kann, das Praktizieren von Dingen, die, oder anders formulieren, das Praktizieren von Dingen, um Macht zu erlangen, die ähnlich zu sehen ist wie bei Gott. Also eine Macht zu suchen, die wir nicht bei Gott finden.
Genau, aber so ähnlich ist wie seine Macht dann.
Genau, die so ähnlich ist wie seine Macht. Also etwas Isoliertes, weg von Gott. Mhm. Und ich suche durch den Okkultismus Macht, übernatürliche Macht, die aber nichts mit Gott zu tun hat.
Okay. Mhm. Genau. Und Mystik ist dann ähnlich oder ist das Gleiche? Ist da ein Unterschied?
Also der Unterschied ist schon, also Mystik ist eher so dieses Suchen nach Erkenntnis, Suchen nach Wahrheit. Ja, dieses, es gibt auch im Judentum so diese Kabbala, ja, das ist auch so eine mystische Form. Sie sucht einfach nach tiefer Erkenntnis. Mhm. Ja, durch Meditation, durch Rituale, ja. Also diese Mystik und Okkultismus kann man nicht gleichsetzen. Okkultismus ist wirklich dieses, ich strebe nach Macht, die nicht von Gott kommt.
Die nicht von Gott kommt. Ja. Okay. Warum haben Eltern Angst oder ja, weil klar, weil ihnen da selber mit Angst gedroht wurde oder es war immer schon ein angstbesetztes Thema, aber woher kommt diese Angst? Wo oder wovor haben Eltern Angst?
Ich bin ja selber Vater von drei Kindern. Ja. Ich kann die Angst schon nachvollziehen. Also als dann auch meine Kinder dann in diesem Alter waren, wo sie dann so Einhorn-T-Shirts haben wollten, ja, oder gewisse Serien schauen wollten. Das hat mich innerlich schon bewegt, weil ich Angst hatte, dass es ihnen nicht gut tut. Oder dass sie plötzlich in so okkulten Sphären irgendeiner Macht ausgesetzt werden. Mhm. Ja. Und da habe ich schon so gemerkt, auch so bei meiner Frau, dass das hat uns irgendwie unruhig gemacht. Meine Frau mehr als mich. Aber ich kann schon verstehen, wenn Eltern Angst haben. Ja, sie haben Angst, dass diese Symbolik vielleicht Einfluss hat auf das Kind. Ja, oder dass es verharmlost wird, dass das Böse verharmlost wird. Ja. Mhm. Das sind so Aspekte, die ich so für mich selber wahrnehme und auch nachvollziehen kann, wenn ich mit Eltern so im Gespräch bin.
Wir hatten, keine Ahnung, zum Beispiel hieß es dann irgendwann, wenn du einen, der Stern, wenn du Sterne hast, wenn du Sterne malst oder einen Dekorationsartikel hast, der ein Stern ist, dann muss dieser Stern sechszackig sein und darf nicht fünfzackig sein, weil irgendwie fünfzackig...
Wegen einem Pentagramm vielleicht.
Genau, genau. Irgendwie sowas in die Richtung. Also da war dann auch so dieses, wenn ich Dekoartikel im Haus habe, die jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit, fünfzackige Sterne oder so haben, dann ist das problematisch. Mhm. Dann hast du... Ein Symbol des Bösen sozusagen bei dir im Haus. Mhm. Also das ist ja dann Angst vor diesem
Objekt.
Objekt, ja. Was denkst du darüber?
Also das ist ein spannendes Thema, wo ich auch mit meinen Eltern viel diskutiert habe. Meine Tochter, so klassisch, ja, Disney-Fan. Und ich habe ihr dann so einen großen Band von den ganzen Märchen so gekauft. Meine Eltern fanden das, und ich kann das nachvollziehen, meine Eltern fanden das kritisch, weil sie gesagt haben, dass ich mit diesem Buch auch etwas ins Haus reinhole. Mhm. Davon bin ich aber echt nicht überzeugt. Denn auch aus biblisch-theologischer Sicht gibt es keine besessenen Gegenstände. Also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Also diese Gegenstände haben kein eigenes Leben, dass wir jetzt sagen könnten, aus diesem Glas, das irgendwo hergestellt wurde und da vielleicht ein Spruch drüber gesprochen wurde, dass das jetzt Einfluss auf mich hätte. Ja? Da stelle ich mir dann eher die Frage, ist das nicht schon okkultes Denken oder Glauben, dass Gegenstände Einfluss auf mich haben? Also diese Art des Denkens nicht schon falsch und okkult.
Okay, warum nicht? Also warum hat das Glas keinen Einfluss auf dich, wenn darüber ein Spruch gesprochen wurde, was weiß ich, in der Herstellung?
Also theologisch und biblisch haben wir einfach keine Hinweise darauf, dass Gegenstände Einfluss auf mich und auf mein geistliches Leben hätte. Mhm. Ja, also wir haben schon so eine Apostelgeschichte, 19, Vers 19, haben wir so die Geschichte, wo ganz viele Menschen zum Christentum konvertieren. Mhm. Und die Menschen haben Okkultismus betrieben, durch Zauberei, Wahrsagerei. Und dann lesen wir Apostelgeschichte, Vers 19, dass sie ihre Zauberbücher brachten und diese verbrannten. Mhm. Aber nicht, weil sie davon ausgingen, dass von ihnen irgendwie eine Macht ausströmt, sondern weil sie einfach einen Cut mit ihrem alten Leben machen wollten. Mhm. Also wir finden einfach in der Bibel keine Hinweise darauf, dass Gegenstände irgendeine Macht hätten.
Mhm. Ja. Ich musste auch dran denken an so, wenn Leute dann zum Beispiel ihre alten CDs verbrennen.
Ja, genau.
Oder Bücher,
genau,
die sie gelesen haben.
Also das kann man schon so auch als ein, wie so ein Cut nehmen im Leben und sagen, boah, ich verbrenne das alles, ich distanziere mich davon, weil ich Jesus entdeckt habe. Aber nicht, weil ich Angst davor habe, dass diese Gegenstände mich jetzt irgendwie durch magische Art und Weise irgendwie beeinflussen würden.
Oder dass diese Gegenstände eine Macht besitzen, mhm, durch die jetzt zum Beispiel in meinem Haus komische Dinge,
genau,
passieren.
Genau.
Dass dann auf einmal Türen zugehen oder, genau, was halt so an okkulten Erscheinungen, genau, passieren, genau, könnte.
Und ich glaube, wenn wir uns davon befreien, von dieser Angst, weil es, also ich persönlich bin davon überzeugt, das gibt's nicht. Mhm. Ja. Wenn ich als Christ in meinem Haus bin, ja, dann ist auch Gott da. Ja, und dort, wo Gott ist, herrscht keine Finsternis. Mhm. Ja. Selbst wenn ich ein Glas geschenkt bekomme oder ein Amulett geschenkt bekomme.
Aus einem afrikanischen Land, auf dem ein Voodoo-Zauber gesprochen,
genau,
wurde.
Ja, da fühle ich mich einfach sicher, weil ich weiß, Jesus ist bei mir. Mhm. Dieser Gegenstand oder das, was da passieren sollte, hat, wenn es sein sollte, keine Macht über mich.
Mhm. Ja. Könnte aber vielleicht dann über andere Menschen, na, nicht dieser Gegenstand, aber wenn sie sich dem öffnen, aber dann hat es mit dem Menschen zu tun.
Dann hat das mit dem Menschen zu tun, der daran glaubt. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist so oft dieser Punkt, wo wir dann auch differenzieren müssen. Ja? Also, mhm, wenn ich daran glaube, dass dieser Gegenstand irgendeinen Einfluss auf mich hat, sei es ein Amulett, das mich beschützen soll, ja, oder dieses beschützende Auge, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Mhm. Im Islam.
Im Islam, ja, dieses beschützende Auge. Dann hat es durchaus eine psychologische Wirkung. Aber ich glaube nicht, dass es eine geistliche Wirkung hat.
Mhm,
ich glaube, ja, dass Gott uns beschützt und dafür keine Gegenstände braucht.
Genau.
Ich glaube, dass auch, mhm, vielleicht auf der anderen Seite, dass der Teufel uns versucht, aber dafür keine Gegenstände braucht.
Genau, ja, ja. Ich denke nur gerade, weil ich zum Beispiel auch meinem Kind in Kindergarten, als es Angst hatte, vielleicht ein kleines Herz mitgegeben habe. Wo dann andere ihrem Kind im Kindergarten so einen Schutzengel oder sowas mitgeben. Ja? Mm. Wo man dann vielleicht sagen könnte, das ist jetzt auch ein Talisman.
Ja, genau.
Das ist ein Aberglaube, das ist okkult. Ja?
Ja.
Aber es ist für das Kind in dem Sinne, wenn man sich entscheidet, das zu machen, wie du gesagt hast, eine psychologische Sicherheit,
ja, genau,
dass es dann hat, und hat nichts mit irgendwie, dass ich meinem Kind jetzt was Okkultes oder so mitgebe, was Belastetes,
ja,
mitgebe.
Genau. Das glaube ich auch. Und vor allem Kinder haben dann nochmal ganz andere Perspektive. Für die, für die existiert ja erstmal das Mystische, ja, Fabelwesen. Für sie ist das ja so real, aber da bist du ja die Expertin.
Ja, genau, also ganz kurz, vielleicht ein Ausflug zur magischen Phase. Also wir Kinder zwischen 2, 3 bis 5, 6 Jahren haben ja diese magische Phase, da haben wir im Podcast auch schon mal drüber geredet. Und das Leben folgt dann so einer magischen Logik. Also sie erklären sich, sie denken, alles, was sie sich wünschen oder auch nur, was sie sich vorstellen können, das kann auch passieren. Mhm. Also dieses, ich kann fliegen.
Mhm.
Und dann wirklich, dann kommt es manchmal, je nachdem, wie die Kinder drauf sind, kann es zu gefährlichen Situationen hinkommen, weil sie dann irgendwie von einer hohen Anhöhe oder so springen, weil sie wirklich denken, hey,
ich probiere es mal.
Ich probiere es jetzt mal, ja. Weil sie das so in ihrer Fantasie so haben. Oder auch so eine, ja, so eine magische Logik, sagt man auch dazu. Also, wenn es regnet, weil die Wolke traurig ist. Aber auch, ist auch so magisches Denken, wenn sie dann denken, die Mama ist krank, weil ich böse war. Also, dass sie sich selber so Zusammenhänge herstellen von Dingen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, so wie sie sich aber im Zuge ihrer Hirnentwicklung die Welt erklären. Und dann ist das für sie einfach logisch, weil so können sie sich, sie verstehen noch nicht die physikalischen Zusammenhänge bei der Wolke, das erklären sie sich dann so. Genau. Und aber auch zum Beispiel den Osterhasen, der kommt und der Nikolaus und solche Sachen halt. Und heute weiß man auch, dass diese magische Phase wichtig ist für die Kinder. Also, dass wir die nicht unterdrücken sollen, weil sie die Fähigkeit zu problemlösungsorientierten Denken schult und auch so dieses Thinking out of the box. Ja. Und dass es einfach wichtig ist, dass man da praktisch die Kreativität der Kinder auch zulässt. Ja. Genau, von dem her, was mir auch noch eingefallen ist, wir haben gesagt, du hast gesagt, also Gegenstände können keine Macht an sich haben, weil der Umkehrschluss ist ja auch nicht wahr. Wir glauben ja auch nicht dran, dass weil wir jetzt eine Bibel haben,
dass wir geschützt sind.
Dass wir geschützt sind, weil wir die Bibel, das ist ja auch irgendwie voll so, wir glauben ja auch nicht an Reliquien, dass Reliquien eine Macht ausüben. Genau. Ja. Also es gibt christliche Religionen, die das glauben, aber wir glauben das jetzt nicht, dass das von Reliquien eine Macht ausgeht. Genau.
Und das finde ich nämlich so spannend, auch in der westlichen christlichen Welt gibt es immer wieder so christliche Influencer, die dann wie so ein neues Haus beziehen. Und dann, bevor sie den Boden verlegen, dann schreiben sie ganz viele Bibeltexte auf den Boden. Und da stellt sich mir dann schon die Frage, boah, das ist ja auch irgendwie schon Aberglaube. Ja, sie schreiben diese Bibeltexte auf den Boden in der Hoffnung, dass die einen Schutz über das Haus sprechen. Mhm. Aber das ist ja auch schon eine Art von Aberglaube, ja, wo ich mir sage, boah, wir als Christen brauchen das nicht. Wir haben einen lebendigen Jesus, der in unserem Haus wohnt, der in uns wohnt, der uns beschützt, der eine feste Burg ist, so ja, wie es Psalm 91 heißt. Wir brauchen diese Talismane zunächst mal, brauchen wir nicht.
Mhm. Aber wenn dich jetzt jemand bitten würde, als Pastor, du bist ja Pastor, aus deiner Gemeinde, die sagen, wir haben ein Haus gebaut oder ein Haus gekauft, würdest du zur Einweihungsfeier kommen und einen Segen über das Haus sprechen? Wie siehst du das dann?
Ja, ich würd auf jeden Fall einen Segen sprechen, aber nicht über das Haus als Objekt, sondern über die Familie, die in diesem Haus wohnt. Ja. Genau, das würde ich auf jeden Fall machen.
Okay, ja, also da wieder differenzieren. Aber da kommt man ja schnell so in dieses, dass man da nicht klar hat oder nicht klar haben könnte, was du dann jetzt sozusagen segnest.
Ja, genau, also auch in unserer Abendmahlsfeier zum Beispiel, in christlichen Bereichen, da segnen wir ja auch das Brot, aber es ist jetzt keine Mystik, die dort passiert.
Genau.
Oder wenn wir fürs Essen danken, ist ja auch eine Art von Segen. So. Mhm. Aber ich spreche jetzt keinen Schutz über Objekte aus.
Genau, das Essen wird jetzt, also wenn du über McDonald's Essen betest, wird es jetzt auch nicht super gesund auch.
Ja, genau.
So ungefähr, ja. Genau, okay. Lass uns in den letzten Minuten, bevor wir dann nächstes Mal noch konkreter auf Beispiele eingehen, noch ein bisschen auf ein Beispiel schon mal eingehen, damit wir hier auch noch was ganz Praktisches haben in dieser Folge. Deine Tochter, darf die dann jetzt ein Einhorn-T-Shirt tragen?
Auf jeden Fall. Also zum Glück ist sie aus dieser Phase schon raus. Ja. Auf jeden Fall darf sie ein Einhorn-T-Shirt tragen, weil es ja auch was Kindliches ist. Man identifiziert sich. Ich bin kein Erzieher. Mhm. Aber das, was ich so bei meinen Kindern wahrnehme, sie identifizieren sich mit den mit diesen Figuren. Ja. Es gibt ihnen Kraft, es gibt ihnen Hoffnung. Ja. Und sie sehen da drin erstmal nichts Gefährliches. Ja. Sie darf ein Einhorn-T-Shirt tragen. Sie darf auch Disney-Filme schauen, ja, weil ich als Vater für mein Kind bete. Mhm. Ich bete für mein Kind und ich lebe auch ein Vorbild. Und weil ich für mein Kind bete und für meine Familie bete, bin ich davon überzeugt, dass Gott sie auch schützt.
Mhm. Und würdest du dann, also ich stelle mir jetzt so Argumente vor, ja, würdest du dann nicht sagen, es ist so der Einstieg? Also selbst wenn jetzt praktisch, wir haben jetzt geklärt, das Objekt an sich, das T-Shirt an sich hat jetzt keinen Einfluss auf ihr, damit zieht sie sich jetzt nicht, ja genau. Aber trotzdem würde jetzt vielleicht das Argument kommen, damit gehst du jetzt schon in die Richtung, du verharmlost Okkultismus.
Mhm. Ich meine, das in der Bibel haben wir ganz viele komische Figuren oder Wesen, so, ja. Der Leviathan im Hiob, ja, oder die Engel, die ganz komisch aussehen, ja.
Ja, mit diesen Augen, wenn sie dann genau, so beschrieben werden.
Genau, ja. Also es ist ja nichts, also nur weil etwas für uns mystisch aussieht, ist es nicht direkt okkult.
Das ist, glaube ich, das ist ein Punkt. Nur weil etwas ungewohnt oder da sind wir sofort, boah, Angst oder wir gehen davor zurück. Ja.
Genau. Ja. Ich meine, dass eine Schlange in der Schöpfungsgeschichte, eine Schlange spricht, ist ja auch etwas Mystisches. Mhm. Und da ist nochmal wichtig zu definieren, Okkultismus per Definition ist das Praktizieren von Wahrsagerei, das Praktizieren, das Ausleben, das Ausüben von Dingen in der Hoffnung, Macht zu gewinnen. Mhm. Und es ist nicht okkult, wenn mein Kind ein T-Shirt trägt.
Und verharmlosen?
Das ist eine andere Frage. Ja, also ich glaube, das ist auch die Angst, die manchmal so die Eltern haben, dass, dass dadurch vielleicht so eine Verharmlosung entsteht. Mhm. Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht.
Ich weiß es nicht.
Aber du bist trotzdem, sage ich mal, das Risiko eingegangen, ja, dass sie es tragen darf.
Ja, weil mein Kind sich ja an mir orientiert. Mhm. Ja? Und wenn ich in ein christliches Leben vorlebe, dann wird dieses Einhorn-T-Shirt keine Macht über sie haben.
Weil das nur einen kleinen Teil betrifft?
Genau.
Okay. Ja. Ja. Nee, das stimmt. Also bei uns war tatsächlich auch das Thema Einhorn-T-Shirt im Kindergarten. Und ist natürlich dann auch so dieses alle haben's. Mhm. Ja. Und da ist dann auch schon die Frage, also das ist ja wieder kein Argument. Dann sagen die anderen wieder, ja, du darfst ja dem Gruppendruck nicht beugen, ja, und so. Also es ist schwierig einfach.
Definitiv. Und genau, meine Mutter hat mich auch mal drauf angesprochen. Ja, so, warum trägt denn deine Tochter ein Einhorn-T-Shirt? Und was ich ihr dann geantwortet habe, ist, Mama, woher weißt du denn, dass Einhörner nie wirklich existiert haben?
Ja? Okay.
Und dann kam sie aber wirklich Wochen später mit einem ganz schönen Pullover mit Einhorn drauf.
Und hat gesagt,
ist es okay.
Es ist okay.
Genau. Wir wissen es ja nicht, ob dieses Wesen existiert hat oder nicht. Aber nur weil wir etwas nicht kennen, heißt es nicht, dass es direkt mystisch und okkult ist.
Ja gut, aber es gibt natürlich auch beim Einhorn jetzt, so, wenn ich jetzt so in den Esoterikbereich gucke, spielen ja Einhörner schon eine große Rolle und sind da auch schon irgendwo verknüpft, würde ich sagen, mit Esoterik.
Genau, aber das ist ja das, was Menschen daraus machen. Mhm. Ja, ich könnte ja auch Weihnachten aus einem ganz anderen Blickwinkel feiern, ja, aus einem heidnischen Blickwinkel feiern, aber das macht
als Sonnenfest oder irgendwas.
Sonnenfest, ja, also Jahreswechsel, ja, oder die Anbetung des Sonnengottes, so, ja. Mhm. Aber per se ist es ja erstmal nichts Schlimmes. So. Mhm. Auch das Einhorn-T-Shirt ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches, sondern das, was ich daraus mache, macht dann, glaube ich, den Unterschied.
Okay.
Also die Interpretation, die ich hineinlege und die Macht, die ich dem vielleicht zuspreche, die macht einen Unterschied.
Mhm, genau. Ja.
Und ich kann schon verstehen, wenn auch Eltern, ich glaube, so der vierte Punkt, auch Angst dann davor haben, zu sagen, boah, ich öffne da eine Tür für mein Kind, ich habe Angst, dass es vom Glauben abfällt.
Mhm. Ja, ja.
Und das, aber das ist ja unsere Verantwortung als Eltern.
Ja, genau. Und die können wir aber keinem auch abnehmen. Das muss jeder selber gucken, wie er damit umgehen möchte.
Und ich glaube, vielleicht ein letzter Satz, dass ich da ein bisschen entspannter unterwegs bin, weil ich einfach meine Kinder davor bewahren möchte, dasselbe so zu durchleben wie ich, der in so einer Glocke aufgewachsen ist und dann ausgebrochen ist und sich echt fast dort verloren hätte. Mhm. Ja. Und zu sagen, ja, es gibt das, aber es gibt noch etwas Besseres.
Hm. Ja, das war, glaube ich, echt auch nochmal jetzt ein schöner Schlusssatz, auch wieder so dieser Bezug zum Anfang. Wir wollen, also wir wollen das auch für unsere Kinder dann oft anders darstellen, wie ich habe auch mit einigen gesprochen, die gesagt haben, es war voll verboten und ich bin in der Teenagerzeit voll da reingerutscht. Ja. Genau, ja. Also ich denke, wir sehen, dass es wichtig ist, was wir wissen, was wir möchten, dass wir wissen, was wir möchten und was wir nicht möchten und vor allem warum. Und dass wir nicht von so einer undefinierbaren Angst getrieben werden und daraus handeln, sondern dass wir wirklich wissen, was sind die Definitionen, was für Prinzipien stehen dahinter. Und aus den Prinzipien, die uns raussuchen, nach denen wir leben wollen und dann vielleicht auch Regeln ableiten davon für unsere Familie. Und und das kann ganz unterschiedlich sein.
Genau, also bei uns ist so dieses Epheser 6, Waffenrüstung Gottes.
Ja. Ja.
Wir sind in seinem, in Sicherheit.
Ja. Ja.
Und deswegen brauchen wir keine Angst haben.
Ja. Nächste Folge reden wir dann über konkrete Beispiele nochmal und unseren konkreten praktischen Umgang damit.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir.